Ja, danke. Nach dem schönen Lied wenden wir uns Gottes Wort zu. Wir schlagen auf Römer 12. Es wäre gut, wenn du es vor dir hast. Notfalls habe ich dann auch eingeblendet. Es sind nicht so viele Verse. Ich lese gleich den Text vor, und zwar aus Römer 12 ab Vers 14. Wir beenden heute das Kapitel 12 und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Römer 12, Vers 14 bis 21. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht, strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht: Es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Boah, wenn man das liest, viele Aufforderungen, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, nicht ohne der Text. Ich denke mir, wenn man in die Natur schaut, sehen wir schon, das hat der Physiker Isaac Newton schon entdeckt, in seinem dritten Axiom: jede Kraft hat eine Gegenkraft. Ja, das heißt, wenn ich da drauf drücke, irgendwo an der Wand, gibt es eine physikalische Gegenkraft. Aber was Newton nicht berücksichtigt hat, er hat über die zwischenmenschliche Komponente nicht nachgedacht. Er hat rein über physikalische Kräfte nachgedacht. Und die menschliche Komponente ist eigentlich, was da dazu kommt: wir Menschen neigen dazu, Vergeltungsmaßnahmen zu setzen. Und ich habe den Titel gewählt, wie der Thomas in der Einleitung auch schon gesagt hat, wir haben uns nicht abgesprochen, ein neuer Lebensstil. Ja? Irgendwie hat mich das angesprochen, ein neuer Lebensstil irgendwie gegen das Naturgesetz. Ja? Das heißt, gegen das Naturgesetz oder einen anderen Lebensstil zu pflegen als die anderen Menschen. Und diese Verse, die Paulus hier schreibt an die Römer, ja, an die Gemeinde in Rom, die sind für Gläubige, nicht für Ungläubige. Das heißt, für Menschen, die Jesus nachfolgen, für Jesus-Nachfolger, für Christen. Ja, wenn du sagst, ich bin eher Christ, ich bin getauft, ich lebe nach den 10 Geboten und außerdem bin ich Österreicher, also bin ich Christ. Also, ja, viele schließen das einfach so draus, aber die Bibel sagt: Nein, du wirst nicht als Christ geboren, sondern du entscheidest dich für ein Leben mit Jesus. Ja, du vertraust ihm dein Leben an und die Bibel sagt: Erst dann bist du ein Christ, ein Jesus-Nachfolger. Wenn du sagst: Ich vertraue Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, ja, der für mich sein Leben gegeben hat, der für mich bezahlt hat, dann bin nicht mehr ich Herr im Leben, sondern er ist Herr. Es passiert da was. Und für solche Leute schreibt Paulus diese Verse. Für solche Leute hat Paulus den Römerbrief geschrieben. Das heißt, Christus macht den entscheidenden Unterschied. Und das ist wesentlich, wenn wir das lesen: Wen spricht Paulus hier an? Das heißt, wenn du Christ bist, wenn wir Christen sind, dann leben wir eigentlich in einer neuen Wirklichkeit. Da müssen wir eigentlich das Alte ablegen, ja, und ein neues Gewand anziehen. Ja, so wie wir uns jeden Tag neu, frisch anziehen, ja, frische Kleidung anziehen. Und Unser Lebensstil ist sowas wie eine neue Kleidung. Ja? Ein Ewigkeitslebensstil, den wir kriegen sollen. Und was das für Auswirkungen hat, darum geht es im Römerbrief. Und wir sind im Kapitel 12 und Paulus schreibt da im Kapitel 12 generell über eine neue Ordnung. Ja, das ist eigentlich was Revolutionäres. Ja, das, man liest es so, ja, das Kapitel 12 haben wir jetzt die letzten 3 Sonntage eigentlich gepredigt und es gibt fundamentale Veränderungen in unserem Leben. Das heißt, wenn wir durch Gottes Gnade bewegt werden, dann sollen unsere Gedanken, ja, und unsere Taten neu geordnet werden. Und das ist Paulus hier so wichtig. Ja, darum geht es um die Praxis. Ja, darum auch diese Aufforderungen. Und worum geht es noch einmal in Römer 12? Es geht um die Beziehung zu Gott. Da ist es um die Versen 1 bis 2 gegangen. Ja, dieser Gottesdienst, dieser lebendige Gottesdienst, den Paulus da angesprochen hat, das war die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu uns selbst, das Verse 3 bis 8, wo es um das Thema, ja, Gaben gegangen ist. Ja, und welche Gaben haben wir eigentlich? Ja, wie schaut das da aus bei uns? Dann letzten Sonntag, die Verse 9 bis 13, Beziehung zu unseren Geschwistern. Ja, Beziehung zu Mitchristen in der Gemeinde. Und heute geht es um die Beziehung eigentlich zu allen Menschen. Ja, das rundet das Kapitel noch einmal ab. Ja, die Beziehung zu allen Menschen. Und da sehen wir, das wird herausfordernd. Das wird herausfordernd. Und ich möchte einfach diese Verse in 4 Herausforderungen gliedern. 4 Herausforderungen in diesem Text. Jede dieser Herausforderungen sagt, wir müssen irgendetwas tun oder nicht tun und stattdessen was anderes tun. Ja? Das heißt, Paulus sagt hier klipp und klar, was Sache ist. Ich möchte mit dem ersten Punkt starten, nämlich der erste Punkt: verflucht nicht. Pah, wie oft habe ich heute schon geflucht? So wieder so ein schlechtes Wetter, schon wieder regnet es. Hat eh gerade geregnet, also kann das nicht einmal besser. Ich meine, verflucht, das ist jetzt Jammern und Nörgeln, ja, das ist eh bei uns in Österreich gang und gäbe. Ein bisschen sudern, ja, das tun wir gern, aber da geht es um was anderes. Verflucht nicht, sondern verflucht nicht eure Verfolger, sondern segnet sie, wünscht ihnen Gutes, verflucht sie nicht. Das heißt, nicht verfluchen, sondern segnen. Da geht es jetzt um Menschen, ja, nicht um irgendwelche Umstände, die uns nicht passen, ja, oder schon wieder Kreuzweh, ja, und die jammern schon wieder herum. Ja, und da geht es nicht um das, sondern da geht es um andere Menschen, die in meiner Umgebung sind. Das heißt, nicht fluchen, nicht verfluchen, sondern segnen ist eigentlich eine Grundeinstellung von Christen. Soll eine Grundeinstellung sein. Das schreibt Paulus hier. Das heißt, Jesus nachfolgen bedeutet nicht verfluchen, sondern zu segnen. Das Stichwort Feindesliebe. Jesus hat das in der Bergpredigt schon gesagt. Ja? Das heißt, er fordert auf, genau zu dem, was Jesus eigentlich schon aufgefordert hat. Er wiederholt es nur noch einmal hier im Römerbrief. Nicht nur den Nächsten zu lieben, ja, die uns freundlich gesinnt sind, denen ist nicht schwer zu lieben. Das ist keine Kunst. Das kennen eh alle. Ja? Der mir freundlich und nett und der mir einlädt oder mich bewirtet, ja, das ist nicht schwer, ihn zu lieben. Aber schwierig wird es dann, den zu lieben, der mir jetzt nicht so gut kommt, der mich vielleicht hintergeht, der mich mobbt, der mir ja, stänkert hinterm Rücken. Und den zu lieben oder sogar zu segnen, das ist schon schwieriger. Und dazu fordert Paulus auf. Und wie schwer das vielleicht ist, kennt, glaube ich, jeder aus eigener Erfahrung. Wenn du das schon erlebt hast, denk, wie hast du gedacht oder reagiert? Ja? Oft denkt man, oh, was mache ich jetzt? Ja? Und möchte es mit gleicher Münze zurückzahlen. Ja? Oder irgendwas Zynisches da reinwerfen oder ein bisschen weiter zündeln. Ja? Das geht schnell. Ja? Und letztendlich bleibt nur verbrannte Erde zurück. Ja? Deswegen ist es wichtiger und nachhaltiger sozusagen, ein modernes Wort, nachhaltig, zu segnen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen erwähnt es Paulus hier. Und Vers 15 sagt dann, freut euch mit denen, die sich freuen. Das ist wieder leicht, oder? Wenn sich jemand freut, ich freue mich mit. Ja, wenn alle jubeln, wenn Sturm Graz Meister wird, dann jubelt man mit oder so irgendwas. Nein, es ist leicht, ja, wenn bei Freunden sich freut, bei Weinenden, mitweinen, die weinen. Also man darf ruhig Emotion zeigen, emotionell werden. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Das schreibt Paulus an Christen, die dasselbe Ziel haben. Was ist dasselbe Ziel? Was ist das Ziel von Menschen, die Jesus nachfolgen? Ihm ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden, eines Sinnes sein. Wie schwer ist das? Boah, wir sind ja nicht alle gleichgeschalten, oder? Gehirn gewaschen? Nein, aber eines Sinnes zu sein heißt, die gleiche Einstellung zu haben, die eigentlich Jesus gehabt hat. Ja, und das ist Paulus hier wichtig, das schreibt Paulus schon im Philipperbrief, Philipper 2, seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Ja, das schreibt er öfter und er meint hier, dass die grundlegenden Überzeugungen und Anliegen von Christen einheitlich sein sollen. Ja, ein gemeinsames Fundament. Einander lieben, das ist das, wie eigentlich wir Zeugnis sind nach außen. Wir werden beobachtet, ja, das müssen wir wissen und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn dann Streitereien oder was auch immer vorhanden ist, dann sieht man das auch, ja, oder wirkt sich aus. Und deswegen ist es wichtig, einander zu lieben, wie im Johannesevangelium das Jesus schon sagt, liebt einander. Und Vers 16 dann, haltet euch nicht selbst für klug. Ja, das heißt nichts anderes, ein weiterer wichtiger Charakterzug ist Demut, demütig zu sein. Das heißt nicht höher von mir zu denken, als es sein soll. Ja, Jesus Nachfolger sind demütig. Und das fasst Paulus hier alles unter dem verflucht nicht, sondern segnet zusammen. Einfach diese Grundeinstellung, die Christen haben sollen. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, oder? Also ich merke schon, dass es nicht immer leicht ist, vor allem Menschen, die eben ja, Böses mir wollen, ja, und die gibt es, ja, dann sage ich, na, bewusst, Herr, ich möchte den bewusst jetzt segnen, unter deinen Segen stellen, ja, weil es ist letztendlich auch nicht nur gut für den anderen, ja, er merkt wahrscheinlich gar nichts davon, ja, es ist letztendlich gut für mich, weil ich lasse diese Wurzel der Bitterkeit nicht zu in mir, ja, die sonst den Keim bekommt und Nahrung bekommt und sprießen kann. Deswegen ist das eine wichtige Einstellung, die Paulus hier nennt. Verflucht nicht, sondern segnet. Der zweite Punkt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das geht in die gleiche Richtung, die Verse 17 bis 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Deswegen Beziehung zu allen Menschen, jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nicht Böses mit Bösem vergelten, das wieder mit gleicher Münze heimzahlen. Ja, das, was ja so nahe liegt. Ja, jetzt hat mir der eine gegeben, jetzt gebe ich dem eine zurück. Ja, jetzt ist mir der Auto aufgefahren, jetzt bremse ich extra nochmal. Ja, oder es passiert ja so viel im Alltag, ja, in kleinsten und Situationen, ja, wo man provoziert wird, ja, und jetzt zünde ich da zynisch zurück. Aber Paulus sagt, nein, das ist nicht vorbildlich. Ja, er schreibt, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Ehrbar, ein ehrbarer Lebensstil. Sondern vorbildlich im Umgang mit Unrecht. Ja? Wie gehe ich damit um, wenn mir Unrecht geschieht? Ja? Wenn ich sage, okay, ich werde jetzt unfair behandelt. Ja, was mache ich dann? Ja? Ich kann es vielleicht ansprechen. Ist vielleicht gut, wenn ich es anspreche und sage, eigentlich ist das jetzt nicht fair, so wie das jetzt abgegangen ist. Ja? Ja, man kann das respektvoll ansprechen. Ja, aber ich brauche nicht mit Unrecht reagieren. Denn Friedensstifter sein, sagt Paulus hier, sei ein Friedensstifter mit allen Menschen. So wie Jesus schon gesagt hat, sei ein Friedensstifter. Und Jesus, der Friedefürst, der lebt ja in uns, wenn wir Jesus Nachfolger sind. Dann ist ja der in uns. Das heißt, wir haben es ja eigentlich gar nicht schwer, das zu machen, oder? Ja, es klingt, wenn wir es so lesen, ja, extrem schwer. Die Frage ist immer, wie sehr geben wir diesem Friedensstifter Raum in unserem Leben? Wie sehr lassen wir das zu, dass er Raum hat in allen Räumen in unserem Herzen? Ja, dass er da sich ausbreiten kann, und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das will er. Das will Jesus. Und Paulus spricht das hier genau noch einmal an. Obwohl nicht alle Menschen mit uns in Frieden leben wollen. Das wird es wahrscheinlich nie geben. Ja? Es wird immer Widerstand geben. Das hat Jesus auch schon gesagt. Ja? Eins ist sicher, es wird immer Widerstand geben. Wenn ihr mal nicht Widerstand erfahrt, dann macht ihr was falsch. So auf die Art. Ja? Das hat Jesus schon gesagt. Aber wenn es irgendwie möglich ist, du kannst deinen Teil dazu beitragen, mit Jesu Hilfe, sei Friedensstifter. Ich muss nicht provozieren. Ich muss auch nicht das letzte Wort haben immer. Ja? Viele müssen immer das letzte Wort haben, aber das möchte ich schon noch sagen. Ja? Und das hätte ich schon noch gern drauf gesagt. Aber es muss nicht sein. Kann man mal so stehen lassen. Und darüber einen Frieden bekommen. Ja? Geh zu diesem Friedensstifter und pflege diese Beziehung zu ihm und er macht dich zu einem Friedensstifter. Die Welt braucht Friedensstifter. Die Steiermark braucht Friedensstifter. Bruck-Kapfenberg braucht Friedensstifter. Und das ist ganz, ganz wichtig, warum wir diese Verse hier und heute haben. Der dritte Punkt, rächt euch nicht selbst. Vers 19 bis 20. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Boah, das ist auch schwierig. Also es wird immer schwieriger, oder? Rächt euch nicht selbst, Geliebte, das ist ja auch schön, ne? Ihr Lieben oder Geliebte, schreibt Paulus hier, das heißt, er spricht sie an als Geliebte, damit sie wissen, sie sind geliebt, du bist geliebt. Wir sind geliebt, von Gott geliebt, auserwählt. Jeder für sich. Er macht sie bewusst, eben dass sie Geliebte sind. Und wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen das. Ja, ich brauche das auch. Fürs Selbstwertgefühl und einfach zu wissen, ich bin geliebt. Ja? Und es ist immer schön, wenn man sagt, ich liebe dich zum Partner. Ja? Nicht nur einmal am Tag, sondern öfter. Und Gott sagt es jeden Tag, mindestens einmal zu dir. Und die Gegenüberstellung zu diesem Recht euch nicht selbst, da gibt es jetzt zwei Gegenüberstellungen. Ja? Das erste ist, lasst Raum für Gottes Zorn. Das ist noch das Leichtere. Ja? Das ist noch das Leichtere. Wenn ich im Unrecht bin, wenn ich unfair behandelt werde, dieses Raum lassen für Gottes Zorn heißt eigentlich, ich darf es Gott abgeben. Ich darf es im Gebet Gott abgeben. Ich darf vertrauen. Das ist ein Vertrauensschritt. Dass ich sage, Herr, es ist nicht meine Sache, sondern du bist größer, du stehst drüber, ich möchte es dir abgeben. Denn im Alten Testament steht, es steht im 5. Mose 32, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Das heißt, Paulus sagt eigentlich, übe du keine Vergeltung, da Gott Vergeltung üben wird. Verlass dich auf Gott. Du bist geliebt. Du brauchst nur die Liebe genießen, ja, die er dir gibt. Und du brauchst jetzt nicht das tun, was eh Gott macht. Ja, weil wir brauchen jetzt nicht uns an Gottes Stelle stellen. Ja. Das heißt, Gott, der dich liebt, der sorgt schon für dein Recht. Das ist ein Vertrauensschritt. Und ein Schritt, das zeigt, okay, wie sehr kenne ich ihn eigentlich als Vater? Ja. Gottesbild, Vaterbild. Gott, der dich liebt, der sorgt für dein Recht. Und kämpfe du nicht mit Verbissenheit. Kämpfen wir nicht mit Verbissenheit. Das heißt, Paulus sagt eigentlich, Vergeltung verboten für uns. Schon herausfordernd. Vergeltung verboten. Nicht, weil Strafe falsch ist. Es steht hier nicht, Strafe ist falsch. Böses muss bestraft werden. Klipp und klar. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Böses muss bestraft werden und wird bestraft. Aber es ist nicht unsere Sache. Es müssen nicht wir machen. Wir brauchen uns nicht zum Richter aufführen sozusagen und uns nicht auf den Richterstuhl setzen. Denn es gibt nur einen Richter und der ist letztendlich Gott selbst. Es wird Gericht geben, gerechtes Gericht am letzten Tag. Ja, das ist das erste Positive gegenüber, Raum Gottes Zorn zu lassen. Das zweite Positive gegenüber, zum Recht euch nicht selbst, ist, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinen Kopf. Das heißt, liebe und diene denen, die dir Böses wollen. Ja, es wird nicht leichter. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament, aus Sprüche 25. Und das ist wieder so etwas ganz Konträres, wie eigentlich ja, das Naturgesetz, ja, das Verhalten in der Welt, wenn man so will, aussieht. Ja. Da steht nicht, wenn dein Feind hungrig ist, dann haue ich meine, oder wenn dein, dann, und dann ziehe ich meine drüber, sondern wenn er hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Dann wirst du feurige Kohlen auf seinen Kopf sammeln. Dieser Ausdruck, feurige Kohlen auf seinen Kopf sammeln, ist entweder ein Ausdruck von Gottes Gericht oder eher ein Ausdruck, dass über diese Person Scham und Reue kommt. Ja? Das heißt, eher ist das ein Ausdruck, dass er sich seiner Bösartigkeit schämt und so einen Weg zur Umkehr findet. Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, man durch dieses Gutes tun, ja, wenn dein Feind hungrig ist, das heißt, jemand, der mir nichts Gutes will, dem tue ich was Gutes. Ja? Wenn er durstig ist, gebe ich ihm zu trinken. Ich tue ihm was Gutes, dann ist es letztendlich Gute eigentlich, dass er zu Jesus finden soll. Ja? Wenn jemand, der dich ständig ärgert, ja, in der Schule, dich dauernd lästert oder mobben versucht oder im Beruf dich hintergeht, dann werden wir ihm Gutes erweisen, wenn wir nicht nur für ihn beten, ja, oder ihn segnen, sondern wenn wir ihn einladen einmal zum Essen, ja, oder ihm ein Geschenk machen, was Gutes tun. Jeder Mensch, jeder Ungläubige sozusagen wird irgendwann einmal in einer Notsituation sein. Und wenn wir ihm dann Gutes tun oder ihm Segen schenken, dann gerade in diesen Lebensumständen werden wir ihm eine Hilfe sein. Und dann können wir diese feurigen Kohlen auf sein Haupt sammeln und können sein Herz oder sein Gewissen erreichen, dass er sich öffnen kann für Gottes Botschaft, fürs Evangelium. Das meint diese Aussage hier. Also eine bewusste Möglichkeit, dass jemand offen wird zur Umkehr. Die Feinde zur Umkehr bringen. Boah, das ist unmöglich fast. Ja? Wenn du betest für Menschen, ja, wenn du betest für Menschen, dass sie Jesus kennenlernen, ja, das ist gut und wichtig. Und oft beten wir für unsere Freunde, Familienangehörige, die Jesus noch nicht kennen. Bete mal für einen, wo du weißt, er ist jetzt nicht mein Freund, sondern eher in Richtung Feind. Oder für den Arbeitskollegen, der mir letzte Woche wieder blöd angegangen ist. Ja. Bete mal für den, längere Zeit, und du wirst merken, es wird sich was ändern. Zumindest in deiner Einstellung ihm gegenüber. Ja. Und letztendlich auch bei ihm, weil Gott vermag Großes zu tun. Die Strafe ist mein. Liebe ihn und gib deinem Feind zu essen und zu trinken. Rächt euch nicht selbst. Das war die dritte Herausforderung. Und die vierte Herausforderung, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Das ist noch einmal sozusagen die Zusammenfassung. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. besiege das Böse durch das Gute. Das ist praktisch jetzt eine Zusammenfassung von diesen letzten Versen aus Römer 12. Das heißt, es gibt keinen Mittelweg. Ja? Wir sehen hier nur zwei Extreme, böse und gut. Und wir haben eine starke Alternative zum Bösen, nämlich das Gute. Es gibt keine Neutralität. Ja? Wir Österreicher sind ja gern neutral, aber in dem Fall gibt es keine Neutralität. Ja? Da gibt es nur schwarz oder weiß. Ja, da gibt es keinen Graubereich dazwischen. Wenn wir Böses mit Bösem vergelten, dann verstärkt man es nur. Das ändert nichts. Und dann werden wir vom Bösen überwältigt. Aber das verursacht eine Kettenreaktion. Ja, wer Böses mit Bösem vergilt, mit Hass auf Hass antwortet, verstärkt es, den Hass zerstört. Daher ist es besser, das Böse auf das Böse zu antworten mit Guten. Zu segnen, Gutes zu tun, den Frieden zu suchen und letztendlich unseren Feinden zu dienen. Und weil es in diesem Text um alle Menschen geht, sind eben da auch Feinde inkludiert. Ja, weil wir merken, wir können nicht mit allen oder alle Menschen können nicht gleich gut mit uns. Das ist einfach so, das ist menschlich. Ja? Paulus spricht hier ganz zentrale menschliche Themen an. Denn wenn wir Böses mit Gutem vergelten, was passiert dann? Ganz einfach, das Gute in unserer Umgebung wird mehr. Ich kann selber dafür sorgen. Ja? Wenn ich Böses mit Gutem vergelte, dann wird nicht das Böse gewinnen, also das Böse mehr, sondern das Gute wird mehr. Das ist ganz logisch. Das heißt, einander zu lieben, ist die einzige Möglichkeit, letztendlich, sagt Paulus hier. Die Möglichkeit, Versöhnung zu bringen und Veränderung zu bewirken und einen Unterschied zu machen. Ja, das ist der Unterschied. Gutes mit Bösem zu vergelten, ist teuflisch. Gutes mit Bösem zu vergelten, ist teuflisch. Gutes mit Gutem zu vergelten, ist menschlich. Das kann jeder. Ja, wenn er freundlich ist zu mir, bin ich auch freundlich zu ihm, das ist nicht schwer. Aber Böses mit Gutem zu vergelten, ist göttlich. Und das ist der Weg des Kreuzes, den eigentlich Jesus gegangen ist. Ja? Der Weg, den Jesus gegangen ist, Böses mit Gutem zu vergelten, denn wir, die es nicht verdient haben, die böse sind eigentlich gegenüber Gott, die rebelliert haben, weil wir gesagt haben, brauche ich nicht Gott, ich möchte mein eigener Gott sein, ich brauche da keine höhere Instanz. Und viele Menschen denken so und Jesus hat gesagt, ich bin dazu gekommen, dass ich diese Beziehung wiederherstelle, indem ich diese Rebellion, diese Schuld, diese Sünde, wie der Fachbegriff heißt in der Bibel, auf mich nehme, mit ans Kreuz trage und dafür sterbe und bezahle. Ein für alle Mal. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Und das ist diese Gnade, die es eigentlich gibt und die es nur gilt anzunehmen. Ja? Und zu sagen, hey, wenn ich das verstehe, wenn du das verstehst, dann bist du eingeladen, das anzunehmen. Und sagen, danke Herr, dass das für mich passiert ist. Ja, für mich ein für alle Mal. Gutes mit Bösem zu vergelten ist teuflisch, Gutes mit Gutem zu vergelten ist menschlich, Böses mit Gutem zu vergelten ist göttlich. Und dazu hat Gott uns berufen. Verflucht nicht, vergeltet nicht Böses mit Bösem, rächt euch nicht selbst, lasst dich nicht vom Bösen besiegen. Das sind diese vier Aufforderungen und Herausforderungen, und jede ist schwierig für sich, extrem schwierig, wenn wir auf uns selbst angewiesen wären. Das ist wie ein Mount Everest hoch 10, den wir nicht schaffen. Ja? Aber mit seiner Hilfe schaffen wir es. Mit seiner Hilfe dürfen wir das jeden Tag aufs Neue angehen, weil wir fallen immer wieder hin. Ja, und er sagt aber, komm, steh auf, ich gehe mit dir weiter. Ja, ich gehe mit dir weiter, ich möchte mit dir die nächsten Schritte gehen, weil ich liebe dich. Du bist geliebt. Und deswegen ist dieser Text so eine Herausforderung, deswegen ist Römer 12 so eine Herausforderung in sich, und wir dürfen knabbern, ja, wir dürfen knabbern an diesen Herausforderungen die nächste Woche, und vielleicht können wir uns berichten in den nächsten Wochen oder ja, vielleicht schon nächsten Sonntag, wenn wir was erleben, ja, so als Hausübung, in diesen Punkten, wenn wir was erleben, wie bist du damit umgegangen? Ja, oder wie gehst du damit um, wenn du gerade in solchen Themen stehst, ja, wenn du gerade konfrontiert bist mit diesen Herausforderungen? Gehen wir da aufmerksam durch die Woche und teilen wir uns mit und ermutigen wir einander, Friedensstifter zu sein. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass du uns liebst, und danke, dass du diese Aufforderungen in deinem Wort hast, dass du ja, Herausforderungen immer wieder an uns stellst. Aber ja, bitte vergib uns, wenn wir Böses mit Bösem vergelten wollen. Und bitte erfülle uns du mit deiner Liebe, mit dieser Liebe, die auch unseren Feinden dient. Liebe, die gibt, Frieden, der gibt, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du größer bist, weil wir in deiner Hand sind, weil wir in dir geborgen sind. Dafür danken wir dir, Herr. Amen.